Marmor macht Architektur. Ein Baumaterial mit Geschichte. Mit Marmor assoziieren wir heute den weißen Marmor der griechischen Antike, der italienischen Renaissance oder des Klassizismus. Wir denken an die Bauten auf der Athener Akropolis oder an den Mailänder Dom. Die antike Vorstellung von Marmor war hingegen eine andere. Unter diesem Begriff wurden damals alle polierbaren Gesteine subsumiert, darunter geologisch so unterschiedliche Sorten wie Alabaster, Granit oder Porphyr, die eine breite und mitunter kräftige Farbpalette aufweisen. Teilweise war diese Auffassung noch bis ins 19. Jahrhundert verbreitet. Die Geschichte des Materials Marmor ist daher auch eine Geschichte verschiedenfarbiger Steine. Der schwierige Abbau, der aufwendige Transport und die begrenzte Verfügbarkeit machten diese Buntmarmore zu Luxusprodukten, die immer auch Zeichen von besonderem Status und Machtanspruch waren. Im 19. Jahrhundert avancierte das Sammeln antiker Dekorationsgesteine, ihre Bestimmung und Kategorisierung zum regelrechten Hobby des römischen Bildungsbürgertums. Man war fasziniert von der herausragenden kulturellen Bedeutung des Materials. Eine dieser historischen Kollektionen antiker römischer Buntmarmore, die Sammlung Feliciani, befindet sich heute im Magazin des Departements Erdwissenschaften der ETH Zürich. Sie ist in ihrer Größe, Zusammensetzung und Bedeutungsgeschichte einzigartig. Nachfolgend berichtet Peter Brack, Konservator der erdwissenschaftlichen Sammlungen der ETH Zürich, über die Sammlung Feliciani.
Die Sammlung Feliciani umfasst fast 800 Gesteinsplättchen sogenannter antiker Marmore aus römischen Bauwerken in Rom und wurden von Römerarzt Alceo Feliciani in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zusammengestellt und auf seine Anweisung nach geschnitten und poliert. 1924, anlässlich einer Romreise, wurde der Solothurner Industrielle und Altnationalrat Eduard Balli Prior auf die Sammlung Feliciani aufmerksam, konnte diese dann für 100.000 Lire erwerben und schenkte sie an die ETH Zürich, die im darauffolgenden Jahr ihre geologisch-mineralogische Ausstellung eröffnete und dort dieser Sammlung eigens einen Raum widmete. Die Sammlung Feliciani gehört zu den größten Sammlungen antiker Buntmarmore, wobei zu relativieren ist, das Wort Marmor ist in einem weiten Sinn gefasst. Es umfasst alle schleifbaren Gesteine, die in der Antike eben zu Dekorationszwecken verwendet wurden. Es hat also Granite drin, es hat Kalke drin, es hat Alabaster drin. Also ein ganz breites Spektrum, das sieht man natürlich auch in den Farben, in den Geometrien, die sich in diesen Gesteinsstücken ausdrücken. Für die erdwissenschaftliche Forschung selber hat die Sammlung keine Bedeutung. Ursprünglicher Gedanke, diese Sammlung in Zürich zu zeigen, war der, dass sie nicht nur die Erdwissenschaftler, sondern insbesondere auch die Architekten inspirieren soll und ihnen aufzeigen soll, was für Möglichkeiten es gibt bei der Verwendung von natürlichen Gesteinen.
Buntmarmor als Signatur der römischen Architektur. Im Griechenland der Klassik, ca. 5. Jahrhundert vor Christus, war die Verwendung von weißem Marmor den öffentlichen Prachtbauten und Tempeln vorbehalten. Das Material symbolisierte den Reichtum und die Prosperität des Gemeinwesens. Erst in den luxuriösen Palästen und Mausoleen der Spätklassik, 4. Jahrhundert vor Christus, und vor allem des Hellenismus, ab 3. Jahrhundert vor Christus, wurde auch Buntmarmor zur Verkleidung von ganzen Innenräumen verwendet. Im Zusammenspiel mit anderen kostbaren Materialien wie etwa Silber, Gold und Elfenbein sorgten die vielfarbigen Gesteine für komplexe Raumerlebnisse und unterstrichen natürlich auch die soziale Sonderstellung des Hausherrn. In der Architektur des römischen Italiens hingegen war die Verwendung von Marmor, sowohl von weißem als auch von farbigem, ein relativ spätes Phänomen, dafür aber umso nachhaltiger. Die römische Marmorästhetik beeinflusste die Architekturgeschichte der gesamten westlichen Welt. Mit der Ausweitung und Konsolidierung des Römischen Reiches um die Mitte des 1. Jahrhunderts vor Christus und dem damit verbundenen Zugang zu neuen Steinbrüchen, aber auch mit der Erschließung des heute noch abgebauten weißen Marmors von Carrara, antikes Luni in Oberitalien, wurde dieses Material auch in Rom nicht mehr nur für öffentliche Bauten verwendet. Die Farbenpracht bunter Marmore war nun heiß begehrtes Statussymbol in den Privathäusern und Luxusvillen der römischen Oberschicht. Wer etwas auf sich hielt, hatte in seiner Residenz farbige Marmorsäulen sowie Böden und Wände, die mit glänzend polierten farbigen Marmorplatten verkleidet waren, ganz so, wie sie auch im Inneren der Tempel zu finden waren. Im Laufe der Zeit wurde die Anwendung von Buntmarmor immer anspruchsvoller. Ebenso wie auch der künstlerische Umgang mit dessen Materialität und Farbigkeit. Man experimentierte mit allerlei neuen Techniken, wie etwa Marmorapplikationen oder dekorativen Einlegearbeiten, einem regelrechten Malen in Stein. Über die Architekturgeschichte des Buntmarmors spricht nachfolgend Stefan Zink, Archäologe und SNF-Fellow.
Die Architekturgeschichte des Buntmarmors ist ja eigentlich auch eine Architekturgeschichte der Farbe in der Architektur. Und die Anfänge sind im 7. Jahrhundert vor Christus mit dem in Griechenland mit dem Wiederbeginn des Steinbaus. Da finden wir auch schon Marmorbauten. In dieser frühen Phase hat man verschiedenfarbige, graue, weiße Marmorsorten schon kombiniert, um Farbeffekte zu erzielen. Aber um richtige Kontraste zu erreichen, musste man die Architekturteile bemalen. Ab dem 1. Jahrhundert vor Christus hatte Rom Zugang eigentlich zu allen großen Ressourcen an Marmor und Buntmarmoren im Mittelmeerraum. Und der Import von Marmor hat in Rom selbst eigentlich eine regelrechte ästhetische Revolution in der Architektur ausgelöst. Also man hat wirklich begonnen, im großen Stil Innenräume in Buntmarmor zu verkleiden, auch Fassaden mit Säulen zu versehen. Was dabei kennzeichnend war, ist, dass es immer um die Vielfalt ging. Der Lateiner sagt Varietas. Es ging darum, möglichst viel zu kombinieren, möglichst viel darzustellen und die Vielfalt der Natur zu zeigen. Mit den großen Flächengrabungen des 19. Jahrhunderts und der Wiederentdeckung vieler antiker Stätten begann auch so etwas wie eine Renaissance des Buntmarmors. Man hat an vielen Orten, vor allem auch in Rom, die Paläste der Kaiser ausgegraben und dabei die ganzen Verkleidungsplatten wiedergefunden und die dokumentiert in farbigen Zeichnungen. Ausschlaggebend war auch, dass diejenigen, die das dokumentiert haben, oftmals Architekten und eben auch die Ausgräberarchitekten waren und somit die Funde und die Beobachtungen direkt in die Entwürfe des 19. Jahrhunderts eingeflossen sind. Und somit eben auch die architektonische Realität, wie wir sie immer noch kennen, geprägt haben.
Steininszenierungen in der Architektur des 19. Jahrhunderts. Für die Architekten und Baumeister des 19. Jahrhunderts waren die bei Grabungen in Rom zutage geförderten Dekorationsgesteine, auf Basis derer Sammlungen und zugehörige Kataloge entstanden, eine wichtige Inspirationsquelle. Die verschiedenen Steine gehörten zum Kanon der antiken Architektur und wurden in zeitgenössischen Bauten verwendet oder imitiert. Einige der bedeutendsten antiken Marmorsorten blieben auch nach dem Untergang des Römischen Reiches weiterhin verfügbar und wurden sporadisch abgebaut. Andere hingegen, wie der von den Römern Marmor Carystium genannte Cipollino Verde aus der Nähe von Carystos auf der griechischen Insel Euböa, oder der purpurrote sogenannte Kaiserporphyr vom Mons Porphyrites in Ägypten waren zwar bekannt, doch ihre genauen Abbauorte waren in Vergessenheit geraten. Im Zuge des neu erwachten Interesses an den antiken Buntmarmoren suchte der englische Steinhändler William Brindley gegen Ende des 19. Jahrhunderts die antiken römischen Steinbrüche in Griechenland, in der Türkei und in Nordafrika auf, verhandelte und erwarb einige Konzessionen zum Steinabbau. Darunter für den oben erwähnten Cipollino aus Euböa. 1873 präsentierte Italien denn auch die damals noch in Rom befindliche Sammlung Feliciani auf der Weltausstellung in Wien. Die Reaktion der Presse war euphorisch und Italien wurde gerühmt, in der Vorführung seiner Steinschätze unter allen Ländern den ersten Rang einzunehmen. Ein 1872 von Emil de Meester de Ravestein verfasster Katalog zu dessen Kollektion antiker Buntmarmore gibt exemplarisch Aufschluss über Ambitionen und Intentionen, die den damaligen Sammlungen zugrunde lagen. Der Autor schreibt, seine Kollektion soll dazu auffordern, die Alten nachzuahmen. Aber nicht durch Imitation oder bloße Wiederverwendung, sondern in Form von Inspiration. Die antiken Steine sollten dazu anregen, landeseigene Schätze zu entdecken, sowie neue Wege für die Kunst und die moderne Industrie eröffnen. Ihr Studium war somit nicht mit dem Ziel verbunden, antike Baumaterialien zu übernehmen. Vielmehr sollte es den Blick für moderne Baumaterialien schulen und schärfen. Die Schweiz entdeckt ihre eigenen Steinschätze. 5 Jahre nachdem sich Italien auf der Wiener Weltausstellung durch die Präsentation der Sammlung Feliciani Ruhm erworben hatte, zeigte die Schweiz auf der Weltausstellung in Paris 1878 die eigenen zu Bauzwecken verwendbaren Steinvorkommen und erhielt 4 große Preise und 6 goldene Medaillen. Auch auf der ersten großen Landesausstellung in Zürich im Jahr 1883 stellte man den ganzen Reichtum des Landes an prachtvollen Baumaterialien aus. Präsentiert wurden neben den Gesteinsmustern, darunter sowohl Dekorations- wie auch Massivbausteine, verschiedene Verwendungsarten und Veredelungstechniken. Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte in der Schweiz eine allgemeine Blütezeit der Steinindustrie eingeläutet. Bedeutende Gesteinsvorkommen waren identifiziert, Steineigenschaften zum ersten Mal systematisch getestet und viele neue Steinbrüche eröffnet worden. Der Tessiner Arzo-Marmor, der schon seit dem 16. Jahrhundert in größerem Stil abgebaut wurde, erlebte eine Blütezeit. Der dem antiken römischen Cipollino optisch sehr ähnliche grün-gräulich gebänderte Marmor aus Saillon im Wallis wurde 1873 entdeckt und bald erfolgreich als Grand Cipollin Antique, Grande Antique de Saillon, weit über die Schweizer Grenzen hinaus vermarktet. Ein gebautes Manifest der nationalen Steinschätze ist das zwischen 1894 und 1902 errichtete Parlamentsgebäude des Bundeshauses in Bern von Hans Wilhelm Auer. Der Semperschüler kommentierte im Vorfeld des Baus seine Materialwahl wie folgt: Im Inneren sollen auch die üblichen Harzsteine und Marmore der ganzen Schweiz vollständig ohne Ausnahme herangezogen werden. Im Parlamentsgebäude wurden insgesamt 30 einheimische Gesteine verbaut. Diese decken zwar nur einen Bruchteil der damals abgebauten Steinsorten aus etwa 700 aktiven Steinbrüchen ab, repräsentieren geografisch aber fast das gesamte Land. Marmor in der Architektur der Moderne. Im 20. Jahrhundert veränderte sich die Bedeutung von Buntmarmor abermals. Die Baumaterialien Beton, Stahl und Glas spielten eine immer wichtigere Rolle. Und die Architekturästhetik veränderte sich stark. Naturstein und mit ihm das steinverarbeitende Handwerk verloren zunehmend an Bedeutung. Dennoch wurde Marmor als Oberflächenmaterial nie vollständig verdrängt und war zum Beispiel in der Architektur des italienischen Rationalismo neben Travertin von zentraler Bedeutung. Martin Delbecke, Professor an der ETH Zürich für Geschichte und Theorie der Architektur, erzählt im folgenden Statement über Marmor im Modernismus.
Wenn Marmor in der Architektur der Moderne als Dekorationsmaterial eingesetzt wird, dann nicht skulptiert oder als Teil eines aufwendigen Dekorationsprogramms, sondern um entweder Oberfläche und Volumen eines Gebäudes zu betonen und das Spiel des Lichts zu verstärken, oder aufgrund seiner Massivität als skulpturales, für sich selbst stehendes Element, das dann den modernistischen Innenraum prägt. Ein gutes Beispiel ist der Palais Stockley in Brüssel. Der Architekt Josef Hoffmann verwendete dort modulartige weiße Marmorplatten, um das gesamte Gebäude mit einem einzigen Material zu verkleiden und so sein Volumen hervorzuheben. Im Modernismus tritt Marmor in einen Dialog mit industriellen Materialien wie Stahl, Glas, Beton und auch Farbe. Und dann wird er wirklich aufgrund seiner ihm eigenen Qualitäten eingesetzt, seiner Farbe, seiner Äderung und besonders auch seines Glanzes, manchmal sogar seiner Transparenz wegen. Marmor wird dabei tatsächlich zu einer Art modernistischem Baumaterial. Marmor behält eine Verbindung zu Macht und Größe. So machte die Propaganda im faschistischen Italien beispielsweise klar, wie wichtig es war, Gebäude mit Materialien von italienischer Herkunft zu errichten, einschließlich Marmor. So wird das Bauen mit Marmor in Verbindung mit zeitgenössischen technischen Fragen sofort zu einem ideologischen Thema.
Auch zwei der wichtigsten Protagonisten der internationalen Moderne, Adolf Loos und Ludwig Mies van der Rohe, verwendeten in einigen ihrer bekanntesten Bauten antike Dekorationsgesteine und stellten die pure Materialität des Marmors in den Vordergrund, indem sie den Stein großflächig und prominent einsetzten. Für die Fassadenverkleidung des Erd- und Mezzaningeschosses seines Wiener Hauses am Michaelerplatz wählte Adolf Loos den oben erwähnten Cipollino-Marmor, der seit wenigen Jahren erstmals nach der Antike wieder erhältlich war. In einer Rechtfertigungsschrift, die am 30. September 1910 als Artikel im illustrierten Wiener Extrablatt erschien, bemerkte der Architekt, der zur Auswahl des Marmors eigens nach Euböa reiste: Wie diese Wirkung sein wird, weiß bisher kein Mensch. Noch nie wurde Cipollino-Marmor in solchen Massen verwendet. Nach dem Untergange Roms gerieten die Brüche in Vergessenheit. Und nun soll das Haus am Michaelerplatz das erste große Bauwerk in diesen schönsten und prächtigsten aller Marmorsorten werden. Wie Loos war Mies van der Rohe Sohn eines Steinmetzen und von Hause aus geschult im Umgang mit Naturstein. In seinem als ein Manifest der Moderne geltenden Barcelona-Pavillon, der 1929 als Beitrag Deutschlands zur Weltausstellung in der spanischen Metropole errichtet wurde, stellte Mies van der Rohe eine Wand aus honiggelbem Onyx Doré als freistehendes Objekt ins Zentrum des Raumes. Auch die anderen Wände aus französischem Vert Antique und grünem Tinos-Marmor von der gleichnamigen griechischen Insel sind objekthaft angeordnet. Zwar veränderte sich der ästhetische Umgang mit Buntmarmor in der Moderne im Vergleich zu den vorangehenden Epochen. Was aber blieb, sind die dem Stein inhärenten Konnotationen des Edlen und Kostbaren, woraus eine Exklusivität resultiert, die dem Material bis heute anhaftet. Buntmarmor heute. Buntmarmor wurde seit der Antike in sich immer wieder verändernden ästhetischen und historischen Kontexten beim Bauen eingesetzt und ist auch heute noch verfügbar. In der Schweiz wird im Vergleich zum 19. Jahrhundert nur noch eine geringe Menge Stein abgebaut. Für architektonische Zwecke wird gegenwärtig in 75 Steinbrüchen Material gewonnen. Der Abbau etwa von Arzo-Marmor oder Cipollin Antique aus Saillant kam aus Rentabilitätsgründen ganz zum Erliegen, unter anderem bedingt durch die sich verändernden Steinmoden. Marmor im engeren und petrographisch korrekten Sinne wird heutzutage in der Schweiz nur noch an einem Ort abgebaut. Dabei handelt es sich um den weißen Cristallina Marmor aus Peccia im Tessiner Matschatal. Buntmarmore im antiken Sinne, also farbige, polierbare Hartgesteine, werden hingegen noch abgebaut, darunter beispielsweise Rouge de Collonges, Vert de Salvan, Ander und Falser Quarzit. Die genannten Marmore und Buntmarmore finden sich allesamt in der Materialsammlung der ETH Zürich auf dem Hönkerberg, zusammen mit anderen Baustoffen wie Holz, Keramik, Glas, Metall, Lehm, Kalk, Gips, Zement oder Plastik. Durch eine Gegenüberstellung von historischen Baumaterialien mit zeitgenössischen Werkstoffen soll hier das Bewusstsein um Bedeutung und Kontext von Baustoffen geschärft und eine inhaltliche Auseinandersetzung mit diesen angestoßen werden. Intentionen? vergleichbar mit jenen der großen Buntmarmorsammlungen des 19. Jahrhunderts. Abschließend gibt Adam Caruso, Professor der ETH Zürich für Architektur und Konstruktion, Einblicke in die heutige Verwendung von Buntmarmor in der Architektur.
I think one definitely can work in stone today.
Natürlich kann man heute mit Stein bauen, aber ein Gebäude heutzutage aus Stein zu errichten, unterscheidet sich von der Art, wie die alten Ägypter oder Griechen oder sogar die Architekten des 19. Jahrhunderts Stein einsetzten. Der ökonomische und politische Kontext all dieser Epochen ist grundlegend anders. Beispielsweise war England im Großbritannien des 19. Jahrhunderts das Zentrum eines Imperiums, in welchem Rohstoffe auf eine ganz andere Weise zirkulierten als heute. Man konnte große Mengen an schwerem Stein verwenden und ihn aufwendig bearbeiten, weil Arbeit billig war. Arbeit ist heute nicht in derselben Weise billig, obwohl auch wir in einem Zeitalter der Globalisierung leben, aber auf andere Weise. Das Projekt, das wir für das Museum of Childhood realisiert haben, das zum Victoria and Albert Museum gehört, steht in Verbindung zum imperialen Erbe. Unter anderem deswegen entschieden wir uns für die Verwendung von Steinen, die ausdrücklich in Verbindung zum British Empire stehen. Wir haben die Steine nicht in massiver Weise verbaut. Sie wurden auch nicht aufwendig von Hand bearbeitet, sondern als äußerst dünne Platten eingesetzt. Jedes Detail der Anbringung des Steins auf die Fassade soll dessen Massivität und Gewicht verbergen. Das Ergebnis oszilliert zwischen dem Eindruck einer massiv gemauerten Steinfassade und einer Fotografie derselben. Wenn man heute Stein massiv verbauen will, sollte man meiner Meinung nach keinen Naturstein wählen, sondern zum Beispiel vorgefertigte Elemente einsetzen. So haben wir es beim Gebäude für die SBB an der Europaallee gemacht. Es hat eine urbane Fassade, die massiv ist und sehr steinartig anmutet, aber nicht aus Natursteinblöcken besteht.